den Sonntag angeht. Wir hatten dort am letzten Sonntag im Februar das Thema, oder worüber ich auch sprach, war: Beeinflusse und verändere die Welt. Beeinflusse und verändere die Welt, Teil 1. Ihr könnt mir bitte meine PowerPoint hier nach vorne schicken. Beeinflusse und verändere die Welt. Und wir haben vor 14 Tagen uns die Apostelgeschichte von vorne bis zum Ende angeschaut und haben festgestellt, dass von einem kleinen Häuflein verscheuchter Jünger eine Weltbewegung entstanden ist und wir sie innerhalb kurzer Zeit das Evangelium, die gute rettende Nachricht von Jesus Christus, in das ganze römische Imperium hineingebracht haben. Und das römische Imperium wurde in seinen Grundfesten erschüttert, weil überall der Name Jesus genannt wurde. Wir dürfen das überhaupt nicht vom Blickwinkel unserer heutigen Zeit sehen, denn wir leben ja in einer sogenannten christianisierten Gesellschaft, in der von Christentum ja nicht viel übrig geblieben ist, weil Deutschland zählt in Europa mit zu dem größten Heidenland. Also es ist, gibt ja, wenn du im katholischen Bereich anschaust, vielleicht 4% der Leute, der Katholiken, die zur Kirche gehen, die dort Mitglieder sind, etwa knapp 2% sind es manchmal weniger in der evangelischen Kirche. Insgesamt leben wir in einem Heidenland. Zwar kriegt jeder als Baby oder fast jeder eine Segnung mit ein paar Wassertropfen und wird dann zum Christen erklärt, aber in Wirklichkeit ist er das ja gar nicht, sondern die Bibel sagt, so viele Jesus aufnahmen, persönlich aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. So, du wirst nicht gerettet, kommst nicht in den Himmel, weil du zu einer Kirche gehörst, oder weil du zu einer Freikirche gehörst, auch nicht, weil du heute Abend hier in der Citykirche bist. Deshalb kommt man nicht in den Himmel. Man kann also hier drin genauso verloren sitzen wie sonst irgendwo, sondern wer Jesus zum Herrn seines Lebens macht, der bekommt ewiges Leben und wird somit ein Kind Gottes. Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Es geht, wenn wir über Mission sprechen, auch nicht darum, irgendwelchen kirchlichen Einfluss breit zu machen. Denn wenn das alles wäre, dann würde ich heute Abend nicht hier sein. Dann würde ich mir zu Hause es schön gemütlich machen, vielleicht ein leckeres Steak in die Pfanne hauen und mir ein paar leckere Pommes machen und noch schön angeschmorte Zwiebeln beim Steak dabei. Ihr merkt, ich höre manche Schmatzen, das Wasser läuft dir jetzt gleich im Mund zusammen. Also das würde ich, und dann würdest du vielleicht ein kühles Bier dabei trinken. Wenn es um Religion wäre, dann wäre es besser, wenn es um Religion ginge, wäre es besser, ich täte das. Aber es geht um Sein oder Nichtsein, es geht um ewig verloren sein oder ewig gerettet sein. Und deshalb verkünden wir die gute Nachricht von Jesus. Wir wollen, dass jeder Mensch die Rettung durch Jesus Christus erfährt. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 12. Wir wissen, aber sagt auch Johannes in seinem Brief, dass wir ewiges Leben haben, weil wir Christus aufgenommen haben. Wir haben eine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen und folgen ihm nach. An Jesus glauben, nach der Bibel, heißt Jesus nachfolgen. Im Alltag ein Jünger zu sein. Die Bibel spricht davon, dass Jesus möchte, dass alle Menschen zu Jüngern werden. Ein Jünger nach der Bibel, das Wort bedeutet Schüler. Wir sollen Schüler von Jesus Christus werden. Und er lehrt uns, wie wir, zeigt uns, wie wir in das Reich Gottes hineinkommen und wie wir auch andere dann in das Reich Gottes hineinbringen. Ich sagte bereits, Apostelgeschichte haben wir letztes Mal durchgelesen, von Anfang bis Ende, also so gewisse Highlight-Verse, wo es immer wieder heißt, Wachstum, 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 und immer mehr Menschen kamen zum Glauben und fanden Frieden mit Gott. Das Evangelium damals wurde reingetragen in eine heidnische Welt, in eine Welt, die von Gott und von Christus oder dergleichen überhaupt keine Ahnung hatte. Es waren Leute, die Dämonen und Götzen anbeteten. Und in dieses Umfeld hinein kommt Paulus und verkündigt, dass Jesus Christus der Retter ist. Und Menschen erleben Jesus Christus als ihren Retter, ihren Heiler, ihren Befreier. Und das in einer Welt, in der überhaupt Christentum gab es ja gar nicht. Damals in Antiochien, sagt es, als Paulus anfing zu predigen oder auch die Jünger dort waren, da wurden sie das erste Mal Christen genannt. Und die Gesellschaft damals sagte, Christsein ist ein übler Weg. Das ist ein sektiererischer Weg. Das waren die ersten Christen. Und dann wissen wir, dass Paulus in Apostelgeschichte 19 nach Ephesus kommt. Und als er nach Ephesus kommt, fängt er an, das Evangelium zu verkündigen. Er kommt zuerst zu den Juden und will natürlich seinen Landsleuten zuerst das Evangelium bringen. Wir merken, dass sie aggressiv gegen ihn vorgehen und dass Paulus schlussendlich die Leute, die Jesus aufgenommen haben und an ihn glauben, dass Paulus dann in der Schule eines gewissen Mannes Tyrannus sich einmietet und dort jeden Tag den Gläubigen Unterricht gibt und ihnen den Weg zu Jesus zeigt. So, und das tat er, sagt die Schrift, 2 Jahre lang. 2 Jahre war er dort in Ephesus und übte einen gewaltigen Einfluss aus. Wir lesen dann Apostelgeschichte 19, 8 bis 10. Er ging aber in die Synagoge und sprach freimütig 3 Monate lang, indem er sich unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Als aber einige sich verhärteten und ungehorsam blieben, und vor der Menge schlecht redeten von dem Weg, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und unterredete sich täglich in der Schule des Tyrannus. Dies aber geschah 2 Jahre lang, so dass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als auch Griechen, das Wort des Herrn hörten. Also in dem ganzen kleinen Asien, Großteil der Türkei auch heute, da entstanden viele Gemeinden. In ganz Kleinasien wurde der Name Jesus verkündigt und jedem war er bekannt. Innerhalb von 2 Jahren wird ein ganzes Gebiet mit dem Namen Jesus bekannt gemacht und viele Menschen werden gerettet und kommen so zu Christus. Und ich bin ja dabei, mich zu befassen damit, wie kommt es, dass diese Leute so einen starken Einfluss hatten auf die damalige Welt und wir heute nicht? Ich hatte auch schon angesprochen, dass es ja auch in unserer heutigen Zeit solche gewaltigen Bewegungen gibt. Im Jahr 2000 ist ein asiatischer Bruder hergegangen und hat angefangen, das Evangelium, die gute Nachricht zu verkündigen und hat dann die Leute angefangen, also die, die sich zu Jesus bekehrten, Leben, ewiges Leben, Rettung durch Jesus erfuhren, denen hat er gezeigt, was könnt ihr tun, damit ihr eure Angehörigen und eure Leute aus eurem Arbeitsfeld und Umfeld für zu Christus gewinnt. Und dieser Mann ist also im Jahr 2000 dorthin ausgesandt worden und zwar wurde er gebeten, in ein Land zu gehen, in dem Christen verfolgt wurden, Christen gefoltert wurden und es nicht erlaubt war, öffentlich über Jesus zu reden, wer erwischt wurde, wie gesagt, Tod oder Folter. So hat er gesagt, als man ihn berief und sagte, würdest du in dieses Land gehen und dort Gemeinde Jesu Christi bauen? Da hat er gesagt, im Leben werde ich dort nicht hingehen. Die Missionsgesellschaft fragt ihn, warum denn nicht? Ich sage es ja mal in meinen Worten, er sagt, ich bin doch nicht blöd, wenn ich da hingehe, bringen die mich um. Ich werde dort nicht hingehen. Aber er ging zu Gott und sagte, Gott, was möchtest du? Und Gott sagte zu ihm, geh in dieses Land. Und er ging dorthin in eine Riesenmetropole und fing an, das Evangelium von Jesus zu verkündigen. Er stellte aber fest, wenn er und seine Frau, sie führten buchstäblich in einem Jahr so etwa 60, 70 Leute zu Jesus. Und er hat gesagt, wenn wir das so weitermachen, dann werden wir diese asiatische Welt niemals mit Jesus, mit der guten Nachricht, mit der retteten und heilenden Nachricht von Jesus Christus erreichen. Und so fing er an, die Jünger dahingehend oder die Leute, die sich bekehrt haben, die ja auch Jünger sind, Er nannte sie Trainer. Er fing an, also sie dahin zu unterweisen, wie sie ihr Umfeld, ihre Gesellschaft, wie sie da Jesus hineintragen konnten und viele Menschen zum Glauben kamen. Wie gesagt, im Jahr 2000 ist er dorthin. Und jetzt schaut mal, innerhalb 10 Jahren geschah durch das, was er tat, Folgendes. Im ersten Jahr wurden 53.430 Menschen getauft und 3.535 neue Gemeinden entstanden. Im ersten Jahr, als dieses Ehepaar ihre Arbeit begann. Im zweiten Jahr hatten sie 104.542 Taufen und gründeten 9.322 Hausgemeinden. Im dritten Jahr waren es dann 90.240 heißt das wohl da. Und sie gründeten in dem Jahr 9.307 Gemeinden. Und so ging das weiter. Im vierten Jahr 121.000 sowieso Taufen und 12.500 Gemeinden. Im fünften Jahr weiter, schlussendlich im zehnten Jahr 206.000 bekehrten sich in dem Jahr und wurden getauft und in dem Jahr entstanden 24.490 Gemeinden. Innerhalb 10 Jahren hat er und seine Frau, als sie den Dienst anfingen, innerhalb 10 Jahren haben sie 1.738.143.000 Menschen zu Jesus geführt und sie getauft. Innerhalb von 10 Jahren. Und in diesen 10 Jahren gründeten sie 158.993 Gemeinden. Und alles im Untergrund, alles, weil sie nicht in der Öffentlichkeit auftreten durften. Innerhalb 10 Jahren, also etwa knapp 1,8 Millionen. Es sind Wissenschaftler hingegangen, haben das untersucht, Missionswissenschaftler, und haben sich die ganze Sache angeschaut. Und sie haben festgestellt, dass diese Zahlen nur die oberste Spitze der ganzen Bewegung betreffen, dass die Zahl derjenigen, die gar nicht mitgezählt wurden oder wo überhaupt keine Berichte eingereicht wurden, dass sie also wesentlich höher war, dass dies eigentlich die Spitze des Eisberges ist. Die Frage ist, was machen diese Leute anders? Man sagt, okay, man kann sagen, es ist also Asien, da sind die Leute anders, da funktioniert das so. Ein anderes Beispiel, ich hatte es schon mal erwähnt, in einem anderen Kreis, im Nahen Osten, kleinen Moment, Ende 2005 nahm eine mutige Missionarsfamilie, die in der muslimischen Welt arbeitet, an einem Training teil, wie sie Menschen zu Jüngern machen. In sechs Jahren hatten sie 6 Hausgemeinden gegründet. 6 Jahren in der muslimischen Welt, einem Land, wo auch die Leute den Märtyrertod sterben, wo es verboten ist, von Jesus zu reden. Sie aber brachten den Menschen die rettende Nachricht von Jesus Christus. Und in sechs Jahren gründeten sie 6 Hauskirchen. Und dann sind sie hergegangen oder sie hörten davon, dass andere Leute oder in anderen Bereichen sich viel, viel mehr Menschen zu Jesus hinwenden. Sie haben also ihr Konzept geändert, und zwar dahingehend in dem Bereich, wie Jesus es sagte. Und innerhalb der nächsten 8 Monate, nachdem sie also ihre Arbeitsweise geändert haben, innerhalb von 8 Monaten gründeten sie 50 neue Hauskirchen. Bisher, nach dem alten System, der alten Art, innerhalb 6 Jahren 6 Hauskirchen. Jetzt aber in acht Monaten 50 neue Hauskirchen. Also das ist schon phänomenal. Man kann sagen, okay, arabische Welt, die Leute dort erleben Jesus, sie erleben ihn in Träumen, Visionen. Und wir wissen, dass das sehr stark in der asiatischen Welt ist, dass Menschen auf der Suche nach Gott sind und Jesus ihnen in Träumen oder Visionen erscheint und sie aufgrund dessen Christen werden und dann natürlich auch verfolgt werden. Denn es ist für einen muslimischen Vater klar, wenn sein Sohn oder Tochter sich bekehrt, zu Jesus bekehrt, dann muss er sein Kind dazu bringen, dass dieses Kind sich vom Glauben abwendet, Jesus absagt oder er ist verpflichtet, sein Kind zu töten. So, und trotzdem, obwohl diese ganze Situation so schlimm ist, kommen so viele Menschen zum Glauben. Man könnte denken, okay, Asien, Naher Osten, ich habe weitergelesen und weitergeschaut und zum Beispiel eine Gemeinde, die sehr erfolgreich und sehr aktiv war in Texas, sie fing an, ihre ganze Arbeit umzustellen. Sie gingen in dieses, sie sagten, wir werden alle Leute oder alle, die zum Glauben an Jesus kommen, werden wir sofort zu Trainern machen, zu Jüngern. Also sie nennen das nicht Jünger, sondern sie nennen es Trainer. Ich trainiere dich, du trainierst andere. Ich mache dich zum Jünger, du machst andere zum Jünger. Ich lese euch das mal kurz vor. Ich habe das, diese Begebenheit gelesen aus in dem Buch T4T. Und da heißt es, in Waco, Texas gebraucht Gott eine dynamische Gemeinde, um eine weltweite Bewegung hervorzubringen. Die Antioch Community Church hat in den USA schon viele Gemeinden gegründet und unterstützt darüber hinaus mehr als 200 Missionare und Gemeindegründer weltweit durch ihre Organisation Antioch Ministries International. Ohne jeden Zweifel ist AMI, also abgekürzt, ein Erfolg, sowohl im Blick auf authentisches Gebet, Anbetung, gehorsambasierte Jüngerschaft, feurige Evangelisation und Gemeindegründung als auch für Missionen und unter schwierigen Umständen. Dennoch wurde ihnen bewusst, dass sie bei all den vielen guten Dingen leicht das verpassen konnten, was das Wichtigste ist, um die Aufgabe der Weltevangelisation zu Ende zu führen. In den vergangenen 3 Jahren, also 2011, das ist also von 2007 bis 2008, 2009 etwa, hat AMI seine weltweiten Teams darauf ausgerichtet, die Jüngerschaftsprinzipien in ihren Dienst zu integrieren. Im ersten Jahr der Anwendung erlebten sie allein in Waco, Texas, mehr als 300 Bekehrungen. Noch ermutigend sind jedoch die Gläubigen, Gemeinden und Trainer der zweiten und dritten Generation, die sich nach Einführung dieses Jüngerschaftstraining entwickelten, soweit da. Es gibt also verschiedene andere Bereiche, wo Leute anfingen, einfach ihr normales Gemeindeleben oder ihr Gemeinde, manchmal nenne ich es Kirchspiel, in Frage zu stellen und zu schauen, Gott, wie können wir die Menschen, die verloren sind ohne Jesus, weil die Schrift sagt, ohne Jesus, ein Mensch, der ohne Jesus lebt, hat kein ewiges Leben bei Gott, ist für immer verloren. Und Gott will aber, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wie können wir das bewerkstelligen? Was können wir da tun? Wie können wir das verwirklichen, vorantreiben? So, wenn man schaut, was da geschieht, dann muss man sich die Frage stellen oder sollte man sich die Frage stellen, was machen sie anders? Was machen diese Menschen anders als wir in unserer Gesellschaft? Ich will erst nochmal den Missionsbefehl lesen aus Matthäus 28, 19 bis 20. Jesus sagt, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft diese auf den Namen oder eigentlich in den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu bewahren oder wörtlich allem zu gehorchen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ich sagte schon mal, dass Jesus also uns nicht einfach beruft und sagt, hier komm, werde gerettet und hock dich in die Kirchenbank und jetzt ist die Welt in Ordnung. Nein, Jesus hat gesagt, geht hin und macht alle Menschen zu Jüngern. Geht und macht alle Menschen zu Jüngern. Was haben diese Christen, die so aktiv, effektiv Menschen die gute Nachricht zu Jesus zu bringen, dass so eine starke Multiplikation geschieht, was machen sie anders? Und es ist eigentlich ein ganz einfaches, biblisches Gehorsamsrezept, wenn du mal so willst. Etwas, was Jesus gesagt hatte in seinem Missionsbefehl. Was machen sie anders? Sie gehorchen dem Missionsbefehl. Sie sagen, Jesus hat gesagt, geht hin und nicht kommt. Wir als Gemeinden, wir sagen den Menschen meistens, komm Komm in unsere Gemeindetür steht dir weit offen, unser Herzen steht dir weit offen, unser Go-Team, Straßenkirche-Team ist auf der Straße und sagt, komm in die Gemeinde, obwohl sie ja auch schon einen ersten Schritt tun, der wichtig ist, sie gehen hin, sie gehen und sie sagen nicht nur komm. Meistens ist es so, dass wir Leuten sagen, komm, aber du musst wissen, wenn du jemandem sagst, komm in die Gemeinde, dann ist diese Gemeinde oder dieses Umfeld ist für den Menschen erstmal total fremd. Er kennt es nicht, er kennt die Leute hier nicht, er weiß nicht, was ihm passieren wird. Also es ist für die meisten Leute sicherlich schwierig, eine Hürde zu finden und aufgrund eines Flyers zu kommen und zu sagen, mal gucken, was mich erwartet. Also wenn man das erste Mal da ist, weil du bist so das erste Mal jetzt so hier, ne? Das ist doch schon komisch, oder? Muss man schon sagen, oder? Ja, es ist komisch, es ist anders so. Man weiß ja, was passiert mir da? Bin ich durch die Eingangstür gegangen, schließen sie ab, fallen über mich her, lassen mich nicht eher raus, bis ich konvertiert bin? Was wird mit mir passieren? Oder werde ich ganz einfach sagen, ja, ich glaube jetzt auch, damit sie mich wieder rauslassen? Keine Ahnung, Menschen kennen dieses Umfeld nicht im Sinn. Und Jesus hatte gesagt zu seinen Jüngern, geht hin. Sie wissen, Menschen, die draußen sind, sie wissen gar nichts über deine Gemeinde. Sie wissen gar nichts darüber, wie wir mit Gott leben. Sie wissen gar nicht, was es bedeutet, Gott anzubeten. Alles, was erstmal kommt, ist fremd. Und der erste Schlüssel, der Schlüsselvers oder das Schlüsselwort, dass diese so wachsenden Gemeindebewegungen haben oder ja diese Gruppen haben, ist, dass sie hingehen, dass sie zu den Menschen gehen, dass sie unterwegs sind. Sie sagen nicht mehr komm, sondern ich gehe hin. Das ist ja, was ich sage, was wir tun sollten, auch in unser Umfeld hineinzugehen. Wir werden nächste Woche darüber sprechen. Ich werde heute hervorheben, was sie tun. Nächsten Sonntag werde ich dir zeigen, wie du das ganz praktisch für dich anwenden kannst, ohne irgend in einer Überzogenheit zu sein, sondern ganz praktisch für dich im Alltag anwenden kannst. Darüber werden wir nächstes Mal sprechen. Ich wollte es erst heute mit reinnehmen, aber das wäre dann wieder zu lang. So, also das erste Schlüsselwort war, geh, nicht kommt. Geh hin, kommt. Jesus sagt, ich war im Gefängnis, ihr habt mich besucht. Jesus sagt, ich war krank, ihr habt mich besucht. Ich weiß nicht, wie das heute allgemein so ist, aber in der Regel ist das so, da ist jemand krank und wir machen vielleicht ein Telefongespräch, wenn überhaupt, und sagen, du, wir beten für dich. Aber es gibt kaum vielleicht einen, der hingeht und diesen Kranken besucht. Und Jesus sagt, ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich war allein gewesen, ihr seid zu mir gekommen. Ich war im Gefängnis und ihr seid ins Gefängnis zu mir gekommen. Es war euch nicht egal, wie es mir geht, in welcher Situation ich lebe. Ihr seid in meine Situation, in meine Lebenssituation, in mein Umfeld gekommen. Und ihr habt euch um mich gekümmert. Das ist ihm ganz stark in diesen Bereichen, wo viele Menschen zu Jesus kommen, dass diese Gläubigen Leute sind, die hingehen und zu den Menschen, zu den Kranken, zu den Bedürftigen, zu den Sozialschwachen und dass sie hingehen und dort in dieser Situation hineinkommen mit ihrem Herzen und ihrer Liebe zu Jesus und diesen Menschen zeigen, dass Jesus der Ausweg aus ihrer Situation ist und die Hilfe und der Retter ist. Sie machen das ganz, ganz praktisch. Das ist also der erste Schlüssel, geht hin und nicht kommt. Jesus hat gesagt, geht in die ganze Welt. Wir haben das ja gelesen davor im Missionsbefehl. Geht nun hin. Geht nun hin. Geht nun hin. Geht nun hin. Und macht alle Nationen zu Jüngern. Der zweite Bereich, den sie ganz stark leben, ist, was Jesus gesagt hat im Missionsbefehl, geht zu allen Völkern. Das heißt, geh zu jedem Menschen. Wähle nicht nur einige aus. Geh zu jedem Menschen. Ich habe hier ein kleines Zitat, das möchte ich mal lesen. Geh zu allen Völkern, das bedeutet zu allen Menschen. Bis dahin, so schreiben sie, die also anfingen, ihr ganzes Konzept und ihr Lebensstil zu verändern, bis dahin hatten wir immer Menschen ausgewählt. Wir dachten, diese Person ist sehr hässlich, ihr geben wir nichts. Aber diese Person da, die ist sehr nett. Das wäre doch toll, wenn die in die Gemeinde käme. Die laden wir ein. Ne, nette Person. Wir neigen dazu, vorher zu entscheiden, wer wohl für das Evangelium offen sein wird. Wir gehen und checken Leute ab und sagen, der ist offen, der ist nicht offen. Also im Prinzip spielen wir Gott. Wir spielen Gott und sagen, der ist offen, den sollten wir nicht. Der ist nett, genau, wir haben viele ledige Männer, junge Männer in der Gemeinde. Dieses Mädchen würde zu dem und dem passen, die müssen wir einladen, dass sie sich bekehrt. Wir haben Single Ladies in der Gemeinde und man überlegt dann, okay, ach, dieser junge Mann, der könnte passen, zu der, den laden wir ein, der muss sich bekehren. Also man hat so seine Vorstellung, wer kommen könnte und wer nicht kommen könnte, wer sollte. Jesus sagt aber ganz klar und deutlich, wählt nicht nur einige aus, sondern geht zu allen, sprecht jeden an, egal wer ist, wie er aussieht, wie er sich benimmt, wie er sich verhält. Wir sind von Gott in erster Linie gerufen, breit auszustreuen. Und zwar hat Jesus das in dem Gleichnis vom Seemann mit dem vierfachen Acker, hat er das sehr deutlich gemacht. Ja, Jesus sagt, der Seemann geht aus und er sät. Er geht und das eine, und er geht und streut breit seine Saat. Alle Felder, die er erwischt, streut er aus. Da fällt manches an den Weg, bringt keine Frucht. Der Teufel nimmt es den Leuten gleich wieder weg. Trotzdem wurde da ausgesät. Also wir beurteilen und sagen, also dem wird der Teufel das sowieso wegnehmen. Also ich guck mal, dass ich investiere in jemand, bei dem es der Teufel nicht wegnimmt. Aber Jesus sagt, der Seemann geht und streut breit. Er streut überall aus. Er selektiert nicht vorher, wählt nicht aus und sagt, der könnte nicht, der sollte nicht. Dem geben wir nicht. Er streut breit aus. Dann sagt Jesus, dann gibt es ein zweites Feld, in das der Seemann streut. Das ist auf das Felsige. Das heißt, Menschen, die keinen guten Grund in ihrem Leben haben. Er streut auf das Felsige. Und wir würden sagen, warum soll ich da überhaupt was hinstreuen? Warum soll ich etwas, wo es von vornherein, von unserer Logik her klar ist, wenn ich da was hinstreue, das wird sowieso nichts, also lasse ich es gleich überhaupt dort was hinzustreuen, dort den Samen auszusehen. Das lassen wir mal gleich. So, aber Jesus zeigt, der Seemann macht sowas nicht. Der Seemann streut auch in Felder aus, wo es unmöglich ist, weil es auch auf diesen Feldern Menschen gibt, die vom Heiligen Geist vorbereitet sind, Jesus Christus in ihrem Leben anzunehmen. Wenn wir aber selektieren und auswählen, würden wir die Menschen, die in diesen Feldern sind, wir würden sie verpassen und sie würden niemals zu Christus kommen. Dann sagt er, dann ist das dritte Feld, das ist die, die unter die Dornen gesät sind. Das ist die, die ständig ihnen sorgen, Betrug des Reichtums, Vergnügungen dieser Welt, wo wir dann sagen, ach, diese Leute, die sind nur auf Vergnügen aus. Die sind nur auf Spaß aus, Spaßgesellschaft. Hauptsache Partyfeier, ne? Die Karawane zieht weiter, der Sultan hat durch. Ne? Also wie auch immer. Also das sind Leute, da streuen wir erstmal gar nicht aus. Die sind überhaupt nicht offen. Jesus sagt, dass ein Seemann sowas nicht tut. Der Seemann streut überall aus. Er streut auch in diese Felder aus und er wird, um die zu finden, die in diesem Feld, in diesem Bereich sind, um die zu finden, die vom Heiligen Geist vorbereitet sind, wie also Christus in ihr Leben aufzunehmen. Ich werde euch zeigen, vielleicht nächstes Mal oder übernächstes Mal, wie der Heilige Geist, wenn wir mit ihm rechnen, und das ist, glaube ich, einer der Punkte, dass wir überhaupt nicht rechnen, dass Gott in Evangelisation, dass Gott bei der Verbreitung der guten Nachricht mit uns ist. Wir sind oft gar nicht darauf eingestellt. Wir denken, wir müssen das machen. Wir müssen das irgendwie hinkriegen. Aber die Bibel zeigt uns etwas ganz, ganz anderes, dass der Heilige Geist etwas vorbereitet, Menschen vorbereitet, jemand sagt es mal so, Menschen schon attackiert hat in ihrem Lebensumfeld und während wir ausstreuen, sagen sie, das ist es, das wollte ich, darauf habe ich gewartet, auf diese Botschaft habe ich gewartet und du kommst und du hast ein Gespräch und du führst diesen Menschen zu Jesus und er empfängt ewiges Leben und Wiederherstellung und vielleicht das erste Mal überhaupt Wiederherstellung in seinem Leben. So, der Seemann geht und streut breit. Er streut auch in dieses Feld, wo man sagt, das bringt sowieso nichts. Wir fixieren uns meistens auf das vierte Erntefeld. Das ist ein guter Boden. Das ist ein schöner Boden. Und dort, Jesus sagt, da gibt's 30-fältig, 60-fältig, 100-fältig Frucht. Also wenn wir in diesen Bereich hinein investieren, dann werden wir große Ernte erzielen. Das Problem ist nur, wenn wir das nach unserer Meinung, nach unserem Verständnis, nach unseren Überlegungen auswählen, das ist ein gutes Feld und das ist ein schlechtes Feld, werden wir vielleicht manches Mal das schlechte Feld zu einem guten Feld machen und das gute Feld zu einem schlechten. Versteht ihr, was ich meine? Und wir müssen hier uns entscheiden, mit Gott zusammenzugehen, der die Menschen liebt. Jesus sagt, wenn er bei den Menschen unterwegs war, er sagt, als er die Volksmengen sah, war er tief erschüttert. Das heißt, er hatte so einen Schmerz in seinem Innern. Es war so, als wenn jemand in ihn griff und ihm die Eingeweide herumdrehte. So ein Mitleid, so ein Erbarmen hatte er mit den Menschen, die um ihn herum lebten. Und Jesus lebte unter Menschen, predigte unter Menschen, tat seinen Dienst unter Menschen. Und überall, wo Jesus evangelisierte, gab es diese vier Felder. An den Weg, es gab und auf das Felsige, es gab unter die Dornen und es gab das gute Fels. Jesus hat nicht ausgewählt, da gebe ich es hin und da gebe ich es nicht hin. Der soll es hören, der soll es nicht hören. Er gab die Nachricht allen. Und das ist, was er uns gesagt hat, geht hin zu allen. Das ist das zweite Schlüsselwort, das diese Leute haben. Wir gehen zu jedem. Wir wählen nicht mehr aus. Wir wählen nicht mehr aus und entscheiden von uns heraus, der ist bereit oder nicht. Der könnte oder der könnte nicht. Wir bringen es allen, den möglichen und den unmöglichen Menschen. Das heißt, sie streuen absolut breit. Und sie haben Erfahrungen gemacht, die unwahrscheinlich sind. Zum Beispiel, da ist ein Bauer, ein alter Mann schon. Und man hat gedacht, ach, Hauptsache, der bekehrt sich noch und dann ist er bereit für den Himmel, dann geht er wenigstens nicht in die Hölle. Und vom Erscheinen war dieser Mann nicht so, dass man sagte, in den muss man irgendwas investieren. Der soll sich bekehrt haben, schön die Kirchenbank warm halten und froh sein, dass er jetzt in den Himmel kommt. Aber dieser Mann, der war, ich sag's mal so, effektiver als andere. Er hat Jesus erlebt, er war so begeistert davon, was Jesus in seinem Leben getan hat, dass er sofort ging und es anderen erzählte. Und ich glaube, er hat innerhalb weniger Monate über 100 neue Kreise gegründet, über 100 Hauskirchen gegründet. Das musst du dir mal vorstellen, in einer kurzen Zeit, ein Mann, in den du und ich wahrscheinlich nie investiert haben, wo wir gesagt haben, der noch ein Jüngerschaftstraining, das muss überhaupt nicht sein. Warum soll man dem das noch sagen? Der ist alt, sei froh, Opa, dass du in den Himmel kommst. Aber Jesus sieht das anders und Jesus möchte, dass wir die Dinge anders sehen. Wir beurteilen nach dem, was sichtbar ist. Und Gott kennt aber die Menschen und der Heilige Geist kennt die Menschen und weiß, und der Herr erwartet, dass wir sie von der himmlischen Warte und Perspektive auch unter der Führung des Heiligen Geistes beurteilen und auch überhaupt nicht beurteilen, sondern einfach Saat ausstreuen. Und dann werden wir sehen, wen der Heilige Geist zur Frucht bringt und wen er nicht zur Frucht bringt. Also ihr zweites Schlüsselwort ist, jedem das Evangelium zu bringen, nicht nur einigen. Jedem, wem immer wir begegnen, jedem. Wir werden nächstes Mal uns anschauen, wie kannst du dein Umfeld vielleicht erstmal erreichen? Was kannst du tun? Warum man gewisse Dinge tun soll? Wie man gewisse Dinge tun soll? Also wir werden diese Dinge nächstes Mal ansprechen, um dir da einfach Hilfestellung zu geben. Und du wirst merken, es ist so einfach, die Menschen um dich herum mit Jesus in Kontakt zu bringen, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also der zweite Schlüssel, erste Schlüsselvers oder Schlüsselwort für sie war, geht hin und nicht kommt. Das zweite Schlüsselwort war, jedem, nicht nur einigen Leuten. Das dritte Schlüsselwort, das sie haben, macht sie zu Jüngern. Macht die Leute, die ihr zu Jesus oder die zu Jesus gekommen sind, macht diese Menschen zu Jüngern, nicht nur zu Gemeindemitgliedern. In unserer Gesellschaft ist es so, jemand bekehrt sich, jemand wird getauft, jemand wird in eine Gemeinde aufgenommen und jetzt ist er zu Hause angekommen. Und dann ist gewissermaßen fast das Leben zu Ende. Jetzt spielt sich der Rest des Lebens noch ab zwischen Arbeiten gehen, Familie versorgen, Gemeindegottesdienst besuchen, hoffentlich wird es nicht zu lang, mit der Predigt und mit dem Lobpreis und den anderen singen. Aber so spielt sich es ab. Jetzt sind wir gerettet, jetzt sind wir zu Hause angekommen, wir haben eine Gemeinde, alles ist schön, mein Leben ist jetzt in Ordnung. Jetzt warte ich, bis der Herr Jesus kommt und mich holt. Jetzt warte ich, bis das Ende kommt. So, das ist so, wie allgemein gelebt wäre. Aber Jesus hat seine Jünger eingeladen und gesagt, dass wir die Menschen, die wir zum Glauben führen, zu Jüngern machen. Ein Jünger muss alles lernen, was sein Lehrer sagt, was sein Meister sagt. Und unser Lehrer und unser Meister, unser Herr ist Jesus. Und Jesus hat gesagt, wenn du oder ich jemanden zum Glauben führen, dann er gerettet worden ist, dann bringt diesen Menschen, der zu Jesus gekommen ist, macht ihn sofort zu einem Jünger. Lehrt ihn, unterrichtet ihn darin, was Jesus möchte in seinem Leben. Lehrt ihn darüber, wie sein Leben jetzt verläuft. Lehrt ihn, wo die Reise hingeht. Lehrt ihn aber vor allem auch, den Missionsbefehl zu befolgen, jetzt herzugehen, dass dieser Jünger sofort wieder andere zu Jüngern macht. Wenn wir diesen Mann in der Bibel anschauen, den Gerasener, ihr wisst, Jesus fährt über den See Genezareth, kommt in der Dekapolis, in der 10-Städte-Gegend an, und dort kommt sofort ein Mann angerannt aus den Grüften. Und dieser Mann wird von ihm berichtet, könnt ihr zu Hause nachlesen, Markus 5. Dieser Mann, man konnte ihn nicht fesseln, er war unbändig, man hat ihn in Ketten gelegt, aber dann heißt es, er zerrieb die Ketten, dann schlug er sich selber mit Steinen, also er war richtig dämonisiert. Und dann kommt dieser besessene Mann auf Jesus zugerannt und dann schreit aus diesem Mann der Dämon heraus, Jesus, was tust du hier? Bist du gekommen, mich vor der Zeit zu quälen? Und Jesus sagt, wer bist du, wie ist dein Name, wie heißt du? Dieser Dämon aus dem Menschen sagt, Legion ist mein Name, wir sind viele. Also irgendwas ist in dem Leben dieses Menschen passiert, dass viele Dämonen in seinen Körper eingeschlüpft sind. So, Jesus geht her und sagt, sie sollen gehen. Sie sagen, lass uns doch in die Schweineherde fahren, die da am Hang ist. Und Jesus erlaubt es ihnen. Sie sagten, vertreib uns nicht aus dem Gebiet. Sie wollten nicht in den Abgrund geschickt werden. Warum auch immer, Jesus erlaubt ihnen, sie fahren aus diesem Mann aus, sie fahren in diese Schweineherde, 2000 Schweine. Die ganze Schweineherde fängt an zu kreischen und zu quieken und zu piepen und rennt wild davon und stürzt in den See und alle Schweine ersaufen. So, diese Leute, die sind außer sich, diese Hüter der Schweine sind außer sich. Sie haben erstmal Angst und sie rennen davon. Was ist hier nur passiert? Du musst dir mal vorstellen, da kommt dieser Verrückte an, flippt total aus. Jesus treibt die Dämonen aus, die hauen alle ab in die Schweine. Jetzt sind alle Schweine fort. Und jetzt musst du von diesen Kerlen, sie flüchten. Und sie gehen und erzählen im ganzen Gebiet, da ist einer, der hat diesen verrückten Besessenen befreit, der hat die Dämonen ausgetrieben und unsere ganzen Schweine sind abgesoffen. Sie erzählen es im ganzen 10 Städte, sie raufen zu ihren Verwandten und so. Und die Gehöfte ist überall, rennen sie rum, die Leute kommen raus aus den Orten oder Gehöften und Städten und sagen zu Jesus, das ist uns unangenehm, wir haben Angst. Das heißt, sie waren bestürzt, sie waren außer sich. Sie haben gesagt, was wird jetzt mit uns passieren? Sowas hatten sie ja noch nicht erlebt. Und dann haben sie gesagt, Jesus, bitte verlass unser Gebiet. Wir wollen nicht, dass du hier bist. Jesus, hau ab, haben sie gesagt. Und Jesus geht. Und dieser Mann, der von den Dämonen befreit ist, dieser Mann kommt und sagt, Herr, nimm mich mit. Ich will dir nachfolgen. Nimm mich mit in dein Boot. Wir fahren rüber nach Kapernaum. Von jetzt an werde ich dein Jünger und folge dir nach. Und Jesus sagt, nee, sagt er, das werden wir nicht tun. Sondern du bleibst hier in diesem 10-Städte-Gebiet, in der Dekapolis. Du bleibst hier und geh, erzähle deinen Verwandten, erzähle deinen Verwandten und den Leuten, die du kennst, erzähle ihnen, welche Wohltat Gott an dir getan hat, welche Barmherzigkeit dir widerfahren ist. Geh und erzähl's deinen Angehörigen. Wenn man weiterliest, Markus 5, dann steht geschrieben, dass dieser Mann, der jetzt ganz normal geheilt und frei war, nichts Dämonisiertes mehr, dass dieser Mann hergeht und in der ganzen Dekapolis erzählt, was Jesus an ihm getan hat. Und ich habe so gedacht, was haben wir gemacht, als wir zu Christus kamen? Hast du deinen Verwandten, hast du Mama, Papa und Schwestern erzählt, was Jesus an deinem Leben getan hat? Und ich denke, dass ein Punkt, warum Leute im Glauben nicht wachsen und vorankommen oder ständig in Schwierigkeiten im geistlichen Leben stecken, dass sie das, was Jesus an ihrem Leben getan hat, nicht an anderen bezeugen. Sie sagen es nicht ihren Eltern, sie sagen es nicht ihren Geschwistern, sie sagen es nicht ihren Freunden. Und sie verleugnen Jesus. Sie verleugnen Jesus und Jesus sagt, wer mich vor den Menschen verleugnet, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Wenn ich sage, diesen Jesus, nee, den kenne ich nicht, ich sage meinen Angehörigen nichts von diesem Jesus, dann sagt Jesus, dann werde ich im Himmel zu meinem Vater sagen, nee, den kenne ich auch nicht. Das heißt, du bist in argen Schwierigkeiten. Aber dieser Mann dort in der Zehn-Städte-Gegend, dieser Mann geht und sagt es allen. Er verkündigt es allen. Er erklärt, das hat Jesus in meinem Leben getan. Und ich habe gedacht, wir haben das manches Mal so falsch gemacht. Wir haben gesagt, okay, jetzt hat er sich bekehrt, bloß dass er nicht noch rückfällig wird. Am besten müssen wir ihn jetzt erstmal gut glänzen und so weiter. Und wir müssen ihn ein bisschen isolieren, vielleicht erstmal die Gemeinde, geh mal nicht so viel draußen herum. Wir haben Leute letztlich aus ihrem Umfeld, aus dem sie rausgerettet wurden, total entfremdet. Aber eigentlich haben wir dadurch unsere besten Chancen und Methoden oder Art verpasst, die Unerretteten zu erreichen. Denn wir sollten jedem, der sich zu Jesus bekehrt haben, sofort sagen, geh und erzähle noch in dieser Woche all deinen Eltern, deinen Freunden und Bekannten, dass du Jesus kennengelernt hast und was er an deinem Leben getan hat. Wie wir das machen, werden wir nächste Woche auch drüber sprechen. So, geh, erzähle es deinen Angehörigen. Erzähle ihnen, welche Wohltat der Herr an dir getan hat. Erzähle den Menschen, wovon Jesus dich befreit hat. Erzähle es ihnen, denn dazu bist du berufen. Du bist vor allem auch gerettet, dazu an den Menschen wieder das zu erzählen, was du erlebt hast, wie du in die Freiheit durch Jesus gekommen bist. So, dieser Mann in der Dekapolis, Jesus hatte keinen Zugang. Die Leute hatten Angst. Die Leute haben gesagt, der soll uns bloß wegbleiben. Aber lies zwei Kapitel weiter in Markus 7. In Markus 7, da heißt es, dass Jesus wieder in diese Gegend geht. Zwei Kapitel weiter. Und er geht in diese Gegend und es heißt, er geht mitten ins Zentrum dieser 10 Städte. Mitten ins Zentrum und er fängt dort an zu verkündigen. Und Menschen werden befreit, Menschen werden gerettet. Ein Stummer, glaube ich, wird da, Taubstummer wird geheilt und so weiter. Und wir sehen, dieser Mann, der von Dämonen befreit wurde, bringt die gute Nachricht in die 10-Städte-Gegend. Die Leute haben ihn beobachtet, sie haben ihn gelesen. Wir sagen es jetzt mal wieder ganz fromm, der Brief Christi. Sie haben ihn gelesen, haben gesagt, ja, seit dieser Jesus in sein Leben gekommen ist, haben sich tatsächlich Dinge massiv, gravierend in seinem Leben verändert. Der ist nicht mehr verrückt, der ist nicht mehr gewalttätig, keiner muss mehr vor ihm flüchten. Er lebte ja in den Grabhöhlen und war dort dann teilweise gefesselt. Ich sagte, er zerrieb die Fesseln und war wieder los und trieb sein Unwesen in der ganzen Gegend. Und er geht hin und erzählt, was er mit Jesus erlebt hat. So geschah eine Öffnung für das Evangelium, für die gute Nachricht von Jesus. Als Jesus dann kurz darauf wieder in dieses Gebiet kommt, ist die ganze Gegend bereit, ihm zuzuhören. Sehen, das ist, was diese Leute machen, die in Evangelisation in Gemeinde wachsen. Sie gehen und erzählen es den anderen. Und ich weiß noch, als ich mich bekehrte, mein erster Schritt mit war, als ich mein Leben Jesus übergab, ich war dort in meiner Gefängniszelle, habe dort im Knast gehockt, habe meine Bibel mir kommen lassen, habe es gelesen und habe gesagt, Jesus nehme ich in mein Leben auf. Und dann nahm ich in mein Leben auf und es war Friede, auf einmal war Friede in meiner Seele, Friede in meinem Herzen. In meiner Gefängniszelle war Frieden, es ging mir auf einmal, es war kein Blitz vorm Himmel, nichts dergleichen, aber ich merkte nur auf einmal, jetzt ist er hier, jetzt ist Jesus hier in meiner Zelle. Und das war so überwältigend für mich. Ich hatte ja keine Bibelschule, kein Theologiestudium, nichts dergleichen. Aber wenn wir mit den anderen Gefangenen, wenn ich im Hof unten ging, wenn wir spazierten, ich habe sofort meinem Freund erzählt. Du, ich habe gesagt, Wolfgang, ich habe Jesus kennengelernt in meiner Zelle. Ich habe es den anderen erzählt. Hey, ich habe Jesus kennengelernt in meiner Zelle. Ich fing es an, sofort in meinem Umfeld, in dem ich lebte, zu erzählen. Als ich aus dem Gefängnis entlassen wurde, bin ich sofort zu meinen Freunden gegangen, zu meiner alten Clique, mit der wir unser Unwesen damals getrieben haben und habe ihnen von Jesus gesagt. Ich habe gesagt, Jesus hat mein Leben verändert. Und diesen Jesus, ich lud sie ein, diesen Jesus kennenzulernen, in ihr Leben aufzunehmen. Und diese Clique, diese eine auf jeden Fall, sie lehnten es ab. Sie haben gesagt, Herbert, du kannst weiter zu uns kommen, du kannst in unserer Clique sein, aber es gibt eine Bedingung, in unserer Clique redest du nicht mehr über Jesus. Du kannst kommen, aber bitte, Jesus lässt du draußen. So habe ich gesagt, dann muss ich mich leider von euch verabschieden, denn wo ich hinkomme, da kommt auch Jesus mit. Und ich muss nun mal von ihm reden und will von ihm reden, weil ich ja wusste, wo meine Knaben hingehen, wenn sie sterben und wenn sie diese Welt verlassen ohne Jesus. So fing ich dann an, außerhalb dieser Clique, ich fing an, jetzt jeden Tag in Wuppertal die gute Nachricht von Jesus zu verkündigen. Auf dem Weg zur Arbeit, in der Pause, auf dem Weg nachmittags von der Arbeit, an dem Wochenende. Ich war immer unterwegs, ich hatte nur eine Leidenschaft. Ich muss den Menschen das sagen, was Jesus in meinem Leben getan hat und dass ich ewiges Leben gefunden habe und dass das Gleiche auch für sie da ist und sie das Gleiche haben können. Ich sagte schon mal, selbst wenn Sonntag nach dem Gottesdienst, wir hatten 9:30 Gottesdienst, in einer sehr unchristlichen Zeit ist das, da schläft man eigentlich noch. Aber wie auch immer, 9:30 war das bei uns und dann war das so kurz vor Mittag zu Ende. Und meine Mutter ist dann nach Hause, hat Mittag gekocht und ich bin dann in der Zeit auf den Bahnhof gegangen in Wuppertal-Elberfeld und habe den Menschen dort von Jesus erzählt. Habe ihnen gesagt, ich komme jetzt gerade aus dem Gottesdienst und habe sie gefragt, ich bin verschiedentlich auf sie zugegangen, haben sie heute schon mal an Gott den Vater gedacht, der sie liebt? Und ich habe viel Betroffenheit erlebt, viel Offenheit für Jesus, viele Menschen, die standen und sagen, das erste Mal, dass mich so jemand anspricht und dort am Bahnsteig standen und die Tränen liefen ihnen. Und dann kam auch schon der Zug, aber ich war unterwegs, ständig unterwegs, immer wieder die gute Nachricht von Jesus zu sagen. Warum? Weil mich eine Organisation getrieben hat, weil mich meine Gemeinde dazu getrieben hat? Nein, absolut nicht, denn unsere Gemeinde hat nicht missioniert. Unsere Gemeinde, die saß in ihrer Bänken. Sie haben ihre frommen Lieder gesungen, sie haben sich gegenseitig ermutigt und haben sich auf die Schulter geklopft und dass ja Jesus gut ist, was wir alle schon wussten. Aber es gab keinen, der nach draußen ging, die gute Nachricht weiterzubringen. Den Verlorenen zu sagen, es gibt Rettung für dich, es gibt Heilung für deine Seele, es gibt Wiederherstellung für deine kaputte Ehe, es gibt Hilfe für dich in deinem Drogenproblem, es gibt Hilfe und Rettung für dich. Keiner sagt es ihnen. Man betet in der Gemeinde, oh Herr, bringe die Verlorenen, du liebst die Verlorenen, du liebst die Gebundenen, du liebst die Sünder, du liebst sie ja, das hat er schon selber gesagt, das müssen wir ihm gar nicht erzählen, weil er hat gesagt, dass er sie liebt. Aber wir erzählen ihm das und die Gebete sind gut, unsere Gebetsstunden sind dann gut und Herr, und wir beten und wir kämpfen für die Verlorenen im Namen Jesu. Oh Herr, dass sie durchbrechen, bring sie durch. Ja, das ist ein Schritt. Der nächste Schritt ist aber, geh dorthin, wo dieser Verlorene ist, wo dieser Kranke ist, wo dieser Elende ist. Geh dorthin und hol ihn raus. Also nur für ihn zu beten, das ist nicht das Problem, die Lösung des Problems, sondern wir müssen konkrete Schritte tun. Das ist es, was diese Christen leben. Sie gehen her, verkündigen es allen, die sich zu Jesus bekehren, die machen sie zu Jüngern. Sofort bei dieser Bekehrung, wenn einer sich bekehrt, gehen sie sofort hin und sagen, so bist du zu Jesus gekommen. Sie haben auch gleich ihnen eine erste Lektion des Glaubens gegeben, über die Grunddinge des Glaubens. So, jetzt wirst du in dieser Woche deinen Freunden, deinen Verwandten, Bekannten erzählen. Und wenn einer von deinen Freunden und Verwandten sich bekehrt, dann sag ihm nicht, komm in die Gemeinde, sondern setz dich gleich nach dieser Bekehrung hin und geh mit ihm diese erste Lektion, die ich mit dir durchgegangen bin, geh mit ihm diese Lektion durch und sage ihm in der Woche, wenn er jetzt andere zu Christus führt, soll er mit den Neuen auch gleich diese Lektion durchgehen. Sie fangen an, Jünger zu sein. Jünger machen Jünger. Ich habe vor 3-4 Wochen gesprochen, Jünger produzieren Jünger. So, Jesus sagt, wir bezeichnen uns als Jünger Jesu, aber Jesus sagt, Jünger sind wir nur dann, wenn wir tun, was er sagt. Die ihm gehorchen. Paulus sagt, ich bin gekommen, den Gehorsam des Glaubens unter den Nationen aufzurichten. Den Gehorsam des Glaubens, den rettenden Glauben. Und er sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden Menschen auf dieser Erde. So, also was diese Menschen machen, auch diese Gemeinde jetzt, von der ich euch aus Texas las, es wird nicht mehr Kirche gespielt. Es wird nicht mehr ein Programm abgezogen, sondern man geht hin und ist selber Jünger geworden, macht andere zu Jüngern, zeigt diesem wieder, wie du Jünger machst. Und so geht das weiter. Ich werde es dir zeigen, wie du selber damit umgehen kannst, wie du selber das leben kannst, ohne einen Krampf. Und es wird dir große Freude machen, wenn du merkst, wie viele verlorene Menschen in den Himmel hineinkommen. Das ist die Aufgabe, die wir haben. Das ist die Aufgabe, oder das ist, was diese Leute auch tun. Sie gehorchen dem Missionsbefehl. Sie sagen nicht mehr, sie gehen hin und sie sagen nicht mehr, kommt. Sie gehen zu allem, zu jedem und wählen nicht nur ein paar angenehme Leute aus. Und sie machen diese, die zu Christus kommen, gleich zu Jüngern und nicht zu Gemeindegliedern, nicht zu Kirchenbankhockern. Das ist es, was wir nicht wollen. Und wir sind als Gemeinde durch unseren Umzug, den wir jetzt in Darmstadt ja auch haben, in einer ganz neuen Herausforderung. Und ich bete zu Gott und ich hoffe zu Gott, dass dieser Umzug und diese Neuausrichtung, in die wir jetzt fast zwangsmäßig hineingekommen sind, dass das ein Anstoß wird, dass wir einen anderen Lebensstil entwickeln. Ich möchte, dass wir einen Lebensstil der Jüngerschaft entwickeln. Einen Lebensstil der Jüngerschaft. Einen Lebensstil, wirklich die Verlorenen in dieser Welt, die offen sind, die der Heilige Geist vorbereitet hat, zu finden. Jesus sagt, geht hin, sucht die, die bereit sind. Sucht sie, findet sie, bringt sie in mein Haus. Das ist unsere Aufgabe. Und der Teufel möchte, dass wir uns sehr viel mit Gemeindepolitik befassen, dass wir uns mit Gemeindeproblemen befassen. Weißt du, da sind draußen Leute, die sind dieser fruchtbare Acker, dieser fruchtbare Boden. Aber was geschieht in der Gemeinde, was wir oft machen? Wir befassen uns hauptsächlich mit denen, wo am Weg gesät ist, mit denen, die überhaupt gar nicht ins Wort weiter rein wollen, wo aufs Felsige gesät ist. Die sagen, ja, ich will keinen Tiefgang in meinem Leben, ich bin so zufrieden, wie ich bin. Oder wir befassen mit Leuten, die ihren Lebensstil leben wollen, die unter Dornen gesät ist. Die sagen, ich will aber die Lust dieser Welt leben, ich will so leben, wie ich gelebt habe. Ich finde das alte Leben auch okay. Ich finde auch. Und wir gehen und bemühen uns, jemand dahin zu bringen, du, dieses Leben unter deinen Dornen, die alles ersticken, ist nicht gut, komm von deinem Dornenfeld runter. Jesus hat nie gesagt, dass wir das tun sollen. Hat er nicht gesagt. Wir kümmern uns um die falschen Leute. Wir kümmern uns um solche Leute, die manchmal gar nicht wollen. Und Jesus sagt, die musst du erst mal lassen. Lass sie ihren Weg gehen. Weil, weißt, er sagt nämlich, dass der Heilige Geist intelligenter ist als wir. Hast du das schon mal gehört? Glaubst du, dass der Heilige Geist schlauer ist? Der Heilige Geist weiß, wie er Menschen überführen kann. Und wir wollen mit gut gemeinten Tipps und Ratschlägen und Aktionen, wollen wir jemanden dazu bringen, mach es so und komm raus. Und wir ziehen und kommen nochmal und kommen nochmal und kommen nochmal. Und während fruchtbarer Ackerboden in dieser Welt um uns herum zugrunde geht und wir die Ernte nicht einsammeln, die Menschen, die wirklich bereit sind, nicht zu Jesus kommen. So, und da denke ich, müssen wir unseren Lebensstil ändern. Wir haben sehr stark einen religiösen Lebensstil entwickelt, wo es darum geht, wie geht's mir? Hauptsache meiner Familie geht gut, Hauptsache mir geht's gut, Hauptsache ich habe kein Problemchen, ja, ich habe kein Wehwehchen und wie geht's dir, Bruder? Na ja, es geht so, seine Wehwehchen hat ja jeder, ne? Was soll ich für dein Wehwehchen beten? Ja, bet mal für mein Wehwehchen. Oh, Bruder, hast du auch ein Wehwehchen? Ja, nicht so ein großes wie du, ein kleineres. Ach, dann nehmen wir für das kleinere. Und nächste Woche treffen wir uns und dann bügeln wir unser Wehwehchen nochmal von vorne frisch auf. Und dann so ein religiöses Leben, ein Leben, das Gott sich gar nicht so vorgestellt hat. Gott liebt die Welt. Und zu dieser Welt gehören nicht nur du und ich. Zu dieser Welt gehören alle Menschen auf dieser Erde. Und er sagt, geh zu jedem. Geh zu dem aus einer anderen Nation. Geh zu dem aus einer anderen Religion. Streite nicht mit ihm. Die Bibel sagt, wer Gott dient, wird keine Streitgespräche führen. Wir streiten nicht rum, wir zanken nicht rum. Aber wir geben die gute Nachricht weiter. Wir erzählen, was Jesus in unserem Leben gemacht hat. Amen. Und ich möchte euch ermutigen, komm nächsten Sonntag. Ich will dir praktische Schritte zeigen, wie du das für dich umsetzen kannst. Und wir werden... Wenn wir das so umsetzen, wenn wir das anfangen zu leben, im Gehorsam dem Missionsbefehl leben, dann werden wir merken, dass die Stadt Darmstadt sehr schnell bis in jedem Winkel von Jesus spricht. Wir werden sehr schnell merken, dass Leute überall in dieser Stadt Jesus aufnehmen, Jesus annehmen, gerettet werden, ewiges Leben bekommen. Und ich lade euch ein, auf dieser Reise, mit mir auf dieser Reise zu gehen. Und lasst uns unseren Lebensstil gottgemäß ändern und ausrichten. Amen. Wir haben viele Aktionen in dieser Stadt. Viele Gemeinden haben Aktionen in dieser Stadt. Sind alle gut gemeint. Aber ich glaube, dass wir meistens am Wesentlichen vorbeigehen. Und die Schritte, die Jesus gezeigt hat, um dieser Welt zu helfen, sind einfacher. Sie sind nicht so kompliziert, wie wir es in unsere Gemeindeprogramme eingebaut haben. Okay, da gehen wir weiter. Nächstes Mal. Gott segne euch. Eine gute Woche. jetzt einfach Gott anbeten auch, dass du eine Entscheidung triffst. Dass du sagst, Herr, ich will dir gehorsam sein, ich will ein Jünger werden. Ich will ein Jünger sein, der nach deinem Vorstellung, nach deiner Meinung lebt. Und ich will den Missionsbefehl leben. Ich will den Missionsbefehl leben. Ich will den Missionsbefehl leben. Ich habe immer beides zusammen. Ich habe gebetet für die Verlorenen und ich bin zu ihnen hingegangen. Manchmal bin ich hingegangen und habe anschließend für sie gebetet. Aber es ist immer beides. Beten und auch sich kümmern. Und ich glaube, dass der Heilige Geist, und ich erwarte es auch, Heiliger Geist, dass du uns auch anpiekst. Dass du uns, wenn es dir gefällt, auch aggressiv angreifst. Das darfst du durchaus tun, Heiliger Geist. Dass wir überdenken, wo wir leben und wie wir leben. Aber ich glaube, du solltest heute eine Entscheidung treffen. Ich will ein Jünger sein, der Jesus im Gehorsam folgt. Einschließlich des Missionsbefehls. Wenn ich sage, ich folge Jesus, ich bin sein Jünger, aber ich vollführe nicht den Missionsbefehl, dann bin ich an sich kein ganzer Jünger Jesu. Da bin ich nur in Teilbereichen gehorsam. Aber dass du heute Abend eine Entscheidung triffst und ich lade dich ein, hier nach vorne zu kommen. Bitte, keine Verdammnis. Anklage, Verdammnis kommt nicht von Gott. Ich wiederhole es immer und immer und immer wieder. Gott verdammt dich nicht. Aber Gott überführt uns. Er überzeugt uns und sagt, das musst du jetzt ändern. Da musst du jetzt einen Schritt tun. Da musst du eine Entscheidung treffen. Und der Heilige Geist hat dir gezeigt, dass du eine Entscheidung treffen musst. Und ich lade dich ein, hier nach vorne zu kommen und eine Entscheidung zu treffen. Sagen, Herr, ich will ein Jünger sein nach himmlischem Maßstab, nach deinem Maßstab. Und ich möchte nicht mehr länger nur Gemeindemitglied sein. Ich möchte nicht nur Gottesdienstbesucher sein, ich will ein Jünger sein. Gemeindemitglied, Gottesdienstbesucher, ja, okay, aber wenn du kein Jünger bist, hast du das Ziel verfehlt. Wir sind berufen, Jünger Jesu zu sein und Jünger tun, was der Meister sagt. Amen. Und ich lade dich ein, nach vorne zu kommen. Und der Herr wird dir helfen. Er wird dich reinnehmen. Er wird dich da holen. Er wird dich nicht verurteilen. Also wenn Verdammnisgefühle kommen, kannst du direkt wegschicken. Kommen nicht von ihm. Die kommen nicht von ihm. Der Herr überzeugt uns, was wir tun sollen, in welche Richtung gehen wir sollen. Aber er verurteilt dich nicht. Komm nach vorne einfach. Ich möchte dich auch einladen, wenn du heute Abend hier bist und sagst, ich habe noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, aber ich würde diesen Jesus gerne in mein Leben aufnehmen. Dann will ich dir dabei helfen, weil wir werden nicht durch irgendeine Zeremonie Christen, sondern Johannes 1,12, wer ihn aufnimmt, den gibt er das Recht, die Autorität, sich Kind Gottes zu nennen, der ist dann auch ein Kind Gottes. Wenn du heute Abend hier bist und sagst, ich kenne diesen Jesus noch nicht, ich will aber diesen Jesus kennenlernen, ich will mit diesem Jesus leben, der sein Leben für mich gab, ich will mit diesem Jesus leben. Wenn du das möchtest, dann helfe ich dir gerne, dann kannst du gerne hier nach vorne zu mir kommen und ich werde mit dir beten und heute Abend wird Jesus in dein Leben kommen. Heute Abend. Ich lade dich ein. Ich habe mal diese Entscheidung getroffen, da hatte ich keinen, der mir half. Irgendwie habe ich mich da damals dann durchgewurschtelt und Jesus in mein Leben aufgenommen. Aber ich bin heute da, um dir auch zu helfen. Also wenn du sagst, ich möchte diesen Jesus heute kennenlernen, dann komm einfach hier zu mir nach vorne und dann sprechen wir zusammen. Ich erkläre dir das nochmal kurz, während die anderen weiter singen und beten. Ich erkläre es dir und dann beten wir zusammen. Und heute wird Jesus in dein Leben kommen. Er ist hier, er ist gegenwärtig.